Ja, hallo. Tja, willkommen bei Musiklud, Ausgabe 42. Und tja, ich rede jetzt einfach mal gar nicht so lange, denn ich benutze gerade mein Smartphone zum ersten Mal für ein Selfie-Video. Ihr seht, das ist ein bisschen verwackelt, aber was soll's. Ich rede jetzt auch gar nicht mehr allzu lange, denn Vorhang auf, Freedom Call im Interview. Viel Spaß euch. Mach ich es mir jetzt mal einfach, stell dir eine ganz blöde Frage, die man eigentlich gar nicht stellen darf. Stell du dich und deine Band doch einfach mal vor für all die, die es nicht kennen. Dann spare ich mir das Zusammenfassen von 13 Alben und ich weiß nicht, wie viele Konzerten.
Ja, das ist ja relativ schnell erzählt. Ich bin Chris, bin Sänger, Gitarrist und Produzent von Freedom Call. Wir sind eine Melodic Metal Band, auch unter Happy Metal, der Rubrik Happy Metal agieren. Das heißt, wir sind fantastisch gut drauf. Bringen eine Menge Freude und Spaß in die Metal-Szene und sind aus Nürnberg. Uns gibt es jetzt seit ungefähr 17 Jahren und wir glauben immer noch dran, dass wir reich und berühmt werden. Das war's.
Immer noch. Okay, da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Gehen wir gleich mal zum aktuellen Album über. Das erschien ja am 11.11. In der Pressemitteilung stand was von wegen die 11 als Lichtzahl, ja. Was dann wieder schön zu euch passt. Richtig. War das der einzige Grund? Oder ich meine, 11.11. ist ja noch Fasching und Glückszahlen und. Habt ihr das einfach mal alles kombiniert?
Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist ja gerade das Furiose bzw. Kuriose, dass wir das mit der 1 eigentlich schon vorher ins Spiel gebracht hatten. Und immer wieder mal nebenbei erwähnt, natürlich auch nicht zu ernsthaft. Wir sind jetzt keine Esoteriker, die da an irgendwas Bestimmtes glauben, an irgendwelche Zaubereien. Aber uns passiert das tatsächlich sehr oft. Und ich habe das tatsächlich mal gegoogelt. Und es gilt im esoterischen Sinne als Lichtzahl. Und das passt ja zu Freedom Call sehr, sehr gut. Und der 11.11., den haben wir uns ja nicht aussuchen können, weil es fällt so, wie es fällt. Weil es die Albumveröffentlichungen sind immer freitags. Und dass das natürlich gerade auf einen 11.11. trifft und das auch noch der Zeitraum ist, in dem wir schon seit langem die Produktion und die Veröffentlichung geplant hatten, das ist Zufall. Also das unterstreicht im Prinzip nochmal das Ganze, dass auch die Fernsehsendung, in der wir da waren, am 11.1. ausgestrahlt wurde. Nur so nebenbei bemerkt.
Also ganz viele ganz Einsen viel dabei.
Ganz viel Licht.
Jetzt bin ich gerade mal überlegen, die Fernsehsendung, meinst du die mit dem
Wildecker-Herzbuben?
Genau. Herzbuben, genau.
Taustein-Lied hieß das Ganze.
Genau, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Oder wer ist da auf euch zugekommen?
Ja, da ist jemand auf uns zugekommen. Das war die Produktionsfirma, die diese Sendung herstellt. Wir wurden angeschrieben und wurden gefragt, ob wir darauf Bock haben, sowas zu machen. Und ja, da haben wir nicht gar nicht lange überlegt, weil das ist nicht bloß, weil es Fernsehen ist, sondern einfach, weil es eine musikalische Herausforderung ist. Und alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat, da gehen dann unsere Ohren schon irgendwie auf. Und diese Konstellation fanden wir einfach von Anfang an super geil, obwohl wir nicht wussten, wer es ist. Wir wussten ja nur, dass es ein musikalisch konträrer Gegner ist, quasi Konkurrent ist.
Okay, dann kann ich mir die nächste Frage eigentlich sparen. Die Herzbuben, kanntet ihr die vorher schon mal? Seid ihr denen schon mal irgendwie begegnet oder da dann zum ersten Mal? Also mal abgesehen von Musik hören
jetzt. Nee, tatsächlich, auch wenn man ja oft vom Fernsehen sagt, alles fake, oder? Das ist ja alles vorbereitet und die wissen ja schon vorher alles. Das war in der Tat so, dass wir das an dem Tag vorm Dreh haben wir nur die Musik bekommen, um raten zu dürfen, wer es sein könnte. Worauf wir aber überhaupt nicht gekommen sind. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so unsere Musikrichtung. Und die haben wir tatsächlich erst gesehen, als wir uns die Tür geöffnet haben. Mit ihren Monturen. Und haben wir ganz schön große Augen gemacht.
Ja, man muss sagen, letztendlich, also von beiden Seiten, eine sehr gute Sache. Also ich habe mich echt gewundert, wie die Herzbuben das da hingekriegt haben mit eurem Song. Wäre vielleicht fürs nächste Album mal so ein Special-Song für euch.
Wer weiß, sagt niemals nie. Aber das ist ja oft so, dass solche Interpreten wie die Herzbuben, die werden ja nur auf das eine reduziert, dass sie sehr groß sind in alle Richtungen und dass irgendwie bei Herzbuben schunkeln und ältere Damen beglücken. Dem ist überhaupt nicht so. Also das sind sehr, sehr gute Musiker. Die sind ausgebildete Musiker, die sind beide multiinstrumental, können beide total cool singen. Und diesen Respekt muss man sich einfach gegenüber zollen.
Na, das finde ich auch immer, in der, wenn man so einige Fans hört, sei es jetzt Metal, sei es Pop, egal wo die herkommen, die haben halt ihre Musikrichtung und alles andere für die irgendwie Blödsinn. Und ich sag immer, wenn sie jetzt wieder die Superstars im Fernsehen suchen, ich sag dann, geht doch mal zu Heino oder Freddy Quinn, da habt ihr dann Superstars und alles andere sehen wir dann in 50 Jahren. Siehst du das so ähnlich oder wie läuft das?
Ja, absolut. Also ich meine, das ist so diesem, als Musikant ist das ja alles weitgreifender. Weil ich meine, das eine ist Handwerk und es ist bei uns halt eher Metal oder Rockmusik und es ist bei anderen halt Schlager oder bei anderen Jazz oder Soul oder was es auch immer auf dieser Welt gibt. Und das sollte man einfach respektieren, wenn jemand was besonders gut kann. Weil es ist eine Kunst, es ist eine Gabe, das ist eine Leidenschaft, da steckt jeder, der irgendwie so etwas macht, steckt viel Zeit und viel Liebe und Leidenschaft in so ein Ding. Und da kann man nicht einfach drüber poltern und sagen, so ein Scheiß. Nur weil man geschmacklich damit vielleicht irgendwelche Ängste hat. Aber in der Regel reagieren auch eher Unwissende auf so eine Art, dass sie einfach sagen, kenne ich nicht, mag ich nicht.
Ja, das ist immer das Schlimmste. Gut, kommen wir mal wieder zu euch zurück. Sagt es ja vorhin, man sollte auch nicht alles so ernst nehmen, was ihr so macht. Master of Light, putzt da mal Zeit für eine Hymne bei euch selber oder kam das Lied einfach so, war das geplant?
Naja, wir haben ja dann schon so einen kleinen Hintergrundgedanken, den wir eigentlich bei allen Alben irgendwo haben mitschwingen. Und bei dem Vorgängeralbum bei Beyond hatten wir auch ein kleines Buch dazu geschrieben und haben das mal so ein bisschen in Schriftform gebracht. Eine ganz einfache Sache, und zwar, warum wir diesen ganzen Zirkus veranstalten. Weil wir einfach wollen, dass es den Zuhörern oder Zuschauern oder vielleicht auch uns selber, dass wir einfach ein bisschen was verbessern an uns. Wir wollen nicht die Welt verändern, was für ein Quatsch. Aber einfach, es reicht uns schon, wenn wir einen kleinen Mikro-Part von Laune oder von Lebensgefühl oder von Motivation, Energie durch unsere Musik einfach steigern können oder weitergeben können. Und das haben wir in diesem Buch von Beyond geschrieben und haben das so ungefähr festgestellt, dass die Menschen an sich das überhaupt nicht richtig selber hinkriegen, dass sie glücklich sind. Und dass man das doch eigentlich sehr relativ einfach machen kann, indem man sich auch mit einfachen Sachen, dass man fähig ist, sich überhaupt erfreuen zu können. Das können ja viele nicht. Oder sie lehnen es einfach kategorisch ab. Nein, ich will mich nicht freuen. Ich bin gerne unglücklich. Ja, gibt's ja. Und mit dem Master of Light, das ist so, wie schon gesagt, das ist alles nicht so verbohrt. Das ist einfach nur so ein Gedankengang, den wir so gesponnen haben. Den haben wir jetzt mal losgeschickt, dass der da mal ein bisschen guckt, was die Menschen da machen, weil die bekommen es ja selber anscheinend nicht so auf die Reihe. Und der checkt es jetzt mal so aus und gibt da mal so ein paar Ideen.
Ja, und die können wir ja in der heutigen Zeit scheinbar sehr gut gebrauchen, wenn man so die Nachrichten hört. Gerade wie du sagtest, die Menschen, die wollen scheinbar nicht mehr glücklich sein.
Ja.
Kommen wir mal zu ganz anderen Menschen. Ihr wart, ja, der erste Teil eurer Tour für dieses Album ging ja durch Südamerika.
Jo.
Also Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Mexiko, habe ich was vergessen?
Nee. Genau.
Da fallen mir natürlich so ein paar Sachen ein. Zum einen erstmal der Unterschied zwischen den Fans.
Die Weiber.
Das auch vielleicht noch. Ja, wie gesagt, der Unterschied bei den Fans ist das eine. Und das andere ist, wie bereitet man so eine Reise vor?
Du, Reisen sind wir mittlerweile schon gewohnt. Und letztendlich, wir sehen das dann auch immer so ein bisschen, oder alles, was zum ersten Mal passiert, ist natürlich immer am aufregendsten. Ne? Und wenn man dann schon mal war, wir waren ja schon mal in Mexiko oder waren auch in den Staaten unterwegs, dann wächst das alles so ein bisschen mehr zusammen und es wird alles begreifbarer. Und letztendlich, ob wir jetzt 10 Stunden im Tourbus hocken und irgendwie nach Südfrankreich eiern oder nach Schweden, da kann man sich auch mal 10 Stunden in den Flieger setzen und nach Mexiko eiern. Und so sehen wir das und wir haben auch schon die Leute, so die Veranstalter und die Leute, die da noch so drumherum dabei sind, hatten wir schon gekannt. Und dann war das eher so, hat immer so einen leichten Anflug von Klassenfahrt auch bei uns, ist da immer dabei, und Freunde treffen. Und so haben wir die Shows einfach gemacht in Südamerika und haben unheimlich viele tolle Leute kennengelernt und diesen wahnsinnigen Enthusiasmus, den die südamerikanischen Fans da mitbringen, das ist unfassbar. Also es wurden schon Ovationsstürme geleistet, als wir nur erschienen sind in dem Venue. Da hat noch die haben unsere Supportbands gespielt. Und In Brasilien und Kolumbien zum Beispiel ist mir sehr, sehr krass im Gedanken geblieben, haben die Leute im Publikum lauter gesungen, als wir auf der Bühne waren. Also wir haben uns selber überhaupt nicht gehört. Die haben alle Texte gekonnt, im Gegensatz zu uns.
Okay, da hast du dann, glaube ich, schon mal einen Unterschied zwischen den Fans. Die sind irgendwie, glaube ich, lockerer da. Kann das angehen?
Ja, ist eine andere Mentalität. Ohne natürlich jetzt die Mentalität von den hiesigen in deutschen Fans. Da gibt's auch ganz krasse Party-People. Also die wissen schon auch, wie man feiert. Und dann gibt's aber auch wieder Sachen, wo man vielleicht denkt, da müssen ja die Leute abgehen. Mensch, wo man dann selber so seine Erwartungen ein bisschen zu hoch schraubt und erst mal so denkt, was geht da jetzt ab? Argentinien, die Leute sind ein bisschen, die wollen erst mal so ein bisschen sich unterhalten lassen und reagieren dann. Die sind jetzt nicht so enthusiastisch unterwegs, wie jetzt die Brasilianer.
Okay, was Vorbereitung anbelangte, darf mich jetzt eigentlich noch quasi der technische Aspekt interessiert, okay. Wenn ihr da so aus dem Flugzeug rauskommt, euer ganzes Equipment dabei habt, oder kriegt ihr vor Ort Equipment, oder, weil ich sehe ja, wenn ich mit meinem kleinen Koffer nach Kanada oder sonst wohin fliege, was der Zoll da für einen Aufstand treibt, das muss ja alles vorbereitet werden. Wie läuft das da bei euch?
Ja, das läuft eigentlich sehr easy. Wir nehmen eigentlich nur unsere Instrumente mit. Und was eben dazu gehört, wie Senderanlagen oder Interfaces, also kleines technisches Gerät. Mikrofon nimmt man mal mit, aber der Rest wird alles vor Ort gestellt, weil sonst würde das wirklich die Kosten sprengen. Und wir selber sind jetzt auch jetzt nicht an unser Equipment so festgebunden und unflexibel, dass wir da nicht solche Sachen durchziehen können. Und irgendwie, wir wollen ja, dass das passiert. Also wir wollen ja nicht irgendwie das Ganze erschweren. Wir sind ja total happy, dass wir sowas machen dürfen. Da werden wir nicht mit irgendwelchen komischen Anforderungen ankommen. Also da sind wir eigentlich sehr easy.
Fällt mir gerade ein, ich hatte letztens so ein Interview mit euch gesehen von 2012. Mit Iron Maiden wart ihr noch nicht auf Tour seitdem, ne? Weil da könnte man ja mal gucken, wie die das so machen mit dem eigenen Flugzeug. Vielleicht haben wir für die Zukunft für euch dann, wenn die das nicht mehr brauchen. Das
wird ja eher so ein Ultraleichtflieger bei uns oder sowas. Oder mit dem Gleitschirm.
Gut, du hast es ja gerade selber gesagt, mal eben 10 Stunden im Bus. Das ist nämlich jetzt so meine nächste Frage. Ich muss mal gucken, was wir hier stehen. Die letzten 6 Tage, beziehungsweise jetzt 3 und dann noch 3 Tage, der erste Block, sag ich mal, sind 6 Tage von Köln bis Stuttgart, deutlich mehr wie 2000 Kilometer, 6 Shows, dann 2 Tage Pause, dann das nächste, dann wieder ein paar Tage Pause, dann geht's quer durch Europa. Ja, könnt ihr im Bus euch so gut entspannen oder wie haltet ihr das durch?
Naja, eine Tour ist nicht zum Entspannen da. Da fährt man in Urlaub. Das ist schon Arbeit. Ich meine, Tour macht natürlich Spaß. Das war ja auch mit so der Hauptgrund, warum man so einen Beruf dann ausführt. Das ist ja nicht bloß, weil man unheimlich viel Geld verdient mit Metal, dem ist nicht, sondern der Spaßfaktor muss immer hoch sein, aber es ist trotzdessen viel Arbeit. Also wir kommen hier nicht an oder saufen bis in die Hütten und schlafen bis nachmittags um 5, sondern wir müssen hier alles auch selber aufbauen, checken und machen und tun. Und das ist schon so als Arbeitstag gesehen, aber ja, man kommt da schon rein. Ich meine, es kann halt immer mal eine Krankheit dazukommen oder dann wird es ein bisschen ungemütlich. Aber das ist so eine ganz normale Zeit, das ist ein ganz normaler Zeitplan, den man hat. Und da gibt es schon schlimmere Geschichten.
Gut, ich habe so eine Tour noch nie mitgemacht, also von daher dachte ich, frage ich euch mal. Wo wir gerade bei den Touren sind, du sagst gerade, viel Geld kann man nicht verdienen oder so super viel Geld. Lebt ihr mittlerweile von eurer Musik oder wie managt ihr dieses ganze Zeug mit euren Arbeitgebern dann?
Nee, wir leben alle von Musik, aber nicht ausschließlich von Freedom Call. Da reicht's leider noch nicht. Und auch gerade bei der Tour, ist so ein großer Nightliner, so ein großer Tourbus, kostet auch einen Haufen Asche. Und das muss man ja auch erstmal irgendwie auffangen. Nee, aber wir haben auch, also wir leben alle von Musik, aber haben noch andere Sachen, geben Unterricht. Unser Schlagzeuger hat eine große Musikschule bei Fürth, bei Nürnberg. Und unser Basser gibt Unterricht. Unser Gitarrist Lars produziert auch andere Rockbands, Metalbands. Und ich habe auch noch andere Projekte nebenbei laufen. Und da macht es eher so diese Summe von einzelnen Parts, die uns das möglich machen, ein relativ bescheidenes Leben zu führen. Aber dafür mit Leidenschaft.
Das ist ja immer die Hauptsache. Also höre ich heraus, ihr seid alle quasi selbstständig und dementsprechend könnt ihr euch die Zeit natürlich dann auch mehr oder weniger einplanen. Ein anderer Aspekt bei so einer Tour, Familien, Freunde, Bekannte, haben die sich mittlerweile dran gewöhnt oder?
Wir haben keine Freunde. Sowas haben wir schon. Ja, wir machen es ja nicht erst seit gestern. Also das ist ja nicht so, dass man auf einmal von der Bildfläche verschwunden ist, sondern ich mache das, seitdem ich 18 bin oder 19 bin, schon professionell und bin fast jedes Wochenende unterwegs. Und natürlich ist so die erste Zeit, wenn gerade so die Schulkumpels und Clique, wenn die ihre Feten feiern, die ja nur am Wochenende stattfinden, muss man halt immer passen und irgendwann mal wird man halt nicht mehr gefragt, wenn man nie kommt. Also deswegen hängen halt viele Musiker mit Musikern rum, weil man da auch mal am Dienstagvormittag saufen gehen kann. Aber Familie, ich habe jetzt keine Familie in dem Sinn, dass ich Kinder und Frau und quasi so eine feste Konstellation habe, ist auch schwierig. Weil das ist natürlich immer für diejenigen, die jetzt auch Kinder haben und verheiratet sind oder vielleicht auch viel Verantwortung mit Eigentum oder Firma oder sowas, kann man nicht sagen, Schatz, ich bin jetzt mal 8 Wochen auf Tour, viel Spaß, ich melde mich dann, vielleicht erkennst du mich wieder, wenn ich zurückkomme. Das geht nicht, also da muss man das dann schon anders machen.
Okay, kommen wir mal. Ja, siehst du, jetzt habe ich mich mit den Fragen durcheinander gebracht.
Das macht nichts.
Man sollte öfter mal auf den Zettel gucken. Dein Name ist ja, wie soll man das jetzt ausdrücken? Eigentlich nennst du dich ja Chris Bay, also genau. Deutsch. Wie kommt das bei dir an, wenn die Leute das dann alles Englisch aussprechen, also dann als Chris Bay oder irgendwie sowas
die
in der Art?
Die können mich nennen, wie sie wollen. Es ist mir total wurscht. Solange sie nett zu mir sind und mich nicht beleidigen damit, können die das machen, wie sie wollen. Also ich bin da jetzt nicht so profilneurotisch veranlagt, dass da jetzt alles seine Ordnung haben soll. Das ist mir egal.
Also hast du dich da quasi dran schon dran gewöhnt?
Ja, in englischsprachigen Ländern kommt eher Bay natürlich vor. Aber wie schon gesagt, das kann jeder machen, wie er will.
Ja, siehst du, das war jetzt eigentlich die nächste Frage, ob die Engländer das dann auch wirklich Englisch aussprechen oder dann die englisch-deutsche Version dann irgendwie was mit Bay oder so ähnlich.
Chris Bay.
Dann geht's ja. Du sagtest ja gerade selber, ihr seid immer gut dabei, positiv. Wie sieht das denn in der heutigen Zeit aus? Fällt das da eigentlich schwer oder kann man sich mehr oder weniger abschotten und sich diese Stimmung erhalten? Wenn irgendwo an jeder Ecke irgendwelche Demos sind, wir sind dagegen, wir wollen nicht lachen.
Naja, ich meine, natürlich geht der Alltag nicht an einem spurlos vorbei und wir stehen ja auch nicht jeden Morgen auf und rennen erstmal die Wände hoch und runter und sind überglücklich und freuen uns unseres Lebens. Natürlich haben wir auch unsere Probleme, Problembewältigung oder werden irgendwo mit reingezogen. Aber das geht ja um den Grundgedanken. Das geht ja nicht darum, dass wir jetzt nie motzig sein dürfen oder nie nachdenklich sein müssen oder nie mal eher kritisch unterwegs sind, sondern es geht einfach um diese Einstellung, die man hat zum Leben. Dass man einfach das machen will und dass man sich gut fühlen will. Und die momentane Situation in der Welt, also es war nie so viel anders. Also es ist ja nicht so, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen geherrscht hat. Das ist halt jetzt, wird halt viel Trubel gemacht, weil jeder halt das, weil es halt gerade gut läuft. Der Trubel läuft gerade gut. Und Angstmache, das war schon immer eine ganz tolle Sache. Und da stürzen sich natürlich so unsere glorreichen Tageszeitungen mit 4 Buchstaben. Die sind da gerade voll am Machen. Die können hetzen und können tun und machen. Und sobald irgendwas ins Negative gedreht werden kann, wird das sofort gemacht. Es werden meiner Meinung nach positive Nachrichten einfach gemieden. Weil es vielleicht nicht zusammenpasst mit dem momentanen Lebensformat, der sich so sehr gut verkaufen lässt.
Ja, meinst du, das ist dann quasi ja von den Zeitungen quasi von außen so reingemacht? Oder weil ich frage mich ehrlich gesagt die ganze Zeit, wir leben ja letztendlich in einem Paradies hier in Deutschland. Es geht hier keinem wirklich schlecht und alle jammern.
Genau, es werden immer nur die negativen Nachrichten erscheinen immer nur in einem negativen Schein, in einem negativen Sinne. Das geht genau nach dem Motto, man kann das Glas halb voll haben oder halb leer haben. Und es wird alles, was kommt, wird erstmal als negativ Bericht erstattet, dass ja keine Hoffnungs- oder Hoffnung aufkommt. Vielleicht ist es auch ein gewisses Ziel, um bei der anstehenden Wahl was zu erreichen, weil ein unzufriedenes Volk ist immer leichter zu steuern als ein zufriedenes Volk. Deswegen ist es mit Sicherheit immer leichter, Akzente zu setzen, wenn die Leute unglücklich sind und man verspricht ihnen irgendwas Bananisches und was eh nicht eingehalten wird. Aber so ist es, so war es schon immer. Das haben die Könige früher schon gemacht.
Das ist so richtig. Ein Punkt, finde ich, spielt in der ganzen Geschichte ja auch eine Rolle. Das ist quasi das Internet, beziehungsweise, ja, ist es jetzt noch das Internet? Naja, halt diese Medien, die halt, oder Social Medien, die halt alles direkt ungefiltert raushauen können. Da seid ihr im Grunde genommen genauso von betroffen. Wie sieht das eigentlich aus? Freut ihr euch, wenn so ein Konzert so als Handyvideo dann bei YouTube erscheint? Und die andere Seite, wenn eure Platte bei nicht mehr nur auf den dubiosen Kanälen, sondern wirklich ganz offen bei YouTube die Lieder da sind, wie geht ihr damit um?
Naja, dieses Internet hat immer zwei Seiten. Es kam ja, als so die Webseiten stärker wurden, so Mitte der 90er Jahre, und jede Band hatte dann ihre Webseite. Und dann, boom, kam Napster, Metallica, großen Prozess geführt. Ja, und dann kommen die ganzen anderen Sachen, Spotify und Netflix oder was auch immer alles irgendwie ist. Natürlich ist es schlecht für das Musikbusiness, weil man weniger Platten verkauft, weil die Leute es bequemer haben können, sich die Sachen runterstreamen oder auf illegalen Download Sachen. Das macht man aber auch eigentlich nicht. Also als Fan will man auch die Band ein bisschen unterstützen, aber es ist so, wie es ist. Das ist die negative Sache von dieser ganzen Geschichte. Die positive wird natürlich immer selten genannt, weil die ganze Werbung, die man machen kann, wie du jetzt genannt hast, mit irgendwelchen Videos auf YouTube oder auf Facebook, diese ganzen Sachen, MySpace war es früher, da hat man vor dem Internet unheimlich viel, zigtausende von D-Mark waren es noch, hat man ausgeben müssen, um in den Magazinen Anzeigen zu schalten, um an Leute ranzukommen. Und das hat alles sehr, sehr lange gedauert. Wir können jetzt in Realtime Leute erreichen für Umme. Davon redet keiner. Wir können Werbung für unsere Konzerte machen, für die Platte. Wir können den Leuten Fotos schicken sofort und können sogar genau gucken, wohin. Das fällt immer so ein bisschen weg. Aber so ist es einfach. Da kann man jetzt sich auf den Kopf stellen und jammern und heulen. Es ist so. Das Internet überholt viele Arten von Business. Das betrifft nicht nur den Musikmarkt. Alle jammern. Was sollen die ganzen Einzelhändler sagen? Die kotzen alle ab. Ich glaube, die trifft es noch viel, viel schwerer.
Ja, weil die es halt nicht kompensieren können, so wie der Musiker halt, der dann halt ziemlich schnell das Internet als Geschäftsfeld gesehen
hat. Richtig, aber letztendlich, unterm Strich, sind da unheimlich viele Einbußen. Also die Verkaufszahlen, die haben sich halbiert oder noch krasser nach unten reduziert. Aber wie schon gesagt, es ist so. Man kann ja nicht jetzt sagen, wir schaffen das Internet jetzt ab.
Nee, irgendwie nicht. Und wahrscheinlich ist es auch besser so. Ja, wo wir gerade dabei sind beim guten Ton. Du sagtest ja, Downloaden gehört sich nicht. In der Metal-Szene, gut, nicht nur da, ist Tätowieren gerade irgendwie so, also irgendwie muss alles bunt bepflastert sein. Wenn man euch dann so sieht, jetzt mal von den Pressefotos abgesehen, wieso habt ihr euch da so gegen gewehrt? War das nie was für euch? Oder?
Nö, ich hab Tattoos, aber die muss ich jetzt nicht immer ständig irgendwie jedem vor die Nase halten und sagen, guck mal. Und ich meine, Tätowieren ist einfach, jeder kann machen, was er will. Und es gibt halt Motive. Ich habe mich, wann hatte ich mich das erste Mal tätowieren lassen? Ich glaube, so Anfang der 90er Jahre. Und ich sehe eine Tätowierung ja nicht, ich mache das ja nicht für andere. Ich habe das für mich gemacht, weil ich es einfach sau cool fand. Und es ist für mich immer wieder eine Erinnerung an die Zeit, in der ich mich halt habe tätowieren lassen. Und das war eine geile Zeit. Man lässt sowas nicht machen, wenn man sich schlecht fühlt. Aber ich meine, so dieses ganze, ja, und wenn du dann mal alt bist, wie schaut denn das aus? Das ist alles halt totaler Quatsch, weil auch echte Haut schaut scheiße aus, wenn man alt ist. Das ist einfach so, aber davon muss man keine Angst haben, das ist so. Das erwischt jeden. Und Tattoos finde ich schon geil, wenn das cool gemacht ist. Ist halt, gibt's ja auch lustige Sünden, ne, denen mal so kleine Fauxpas passieren oder Schreibfehler, ist halt dann sehr ärgerlich, ne, wenn es dann ans Grammatikalische geht oder chinesische Zeichen, die von der Aussage her vollkommen fehlgedeutet sind. Ist halt die Frage, warum man sich als Deutscher chinesische Zeichen stechen lässt.
weil die deutschen Wörter teilweise so lang sind, dass man den ganzen Rücken braucht. ja, mir fiel das wirklich auf, weil ich habe eure Promo-Picks da gesehen, wo die Platte rauskam. Ich denke, irgendwie habe ich euch anders in Erinnerung. Und dann sehe ich halt wieder die Konzertfotos. Und ja, wenn man dann so Festival-Fotoreihen sieht, laufen, ich nenne das jetzt mal ganz blöd, lauter bunte Menschen rum. Und dann kommt ihr dahin mit nackter Haut. Ja, ist schon irgendwie auffällig mittlerweile. Also vielleicht auch ein gutes Markenzeichen. Aber wie ist das denn dann zu diesen Tätowierungen bei den Promos gekommen? Also diesen, ja, wurde das eigentlich aufgemalt oder erst hinterher auf dem Foto?
Das ist Photoshop. Das kann man da rein projizieren und das hat dann in das Konzept reingepasst. Und das sind ja jetzt keine Fotos, die uns darstellen sollen, sondern die sollen uns ja als Kunstobjekte darstellen. Das läuft ja im Kontext mit dem Album Master of Light, weil der eben tätowiert ist. Und wir auch noch einen Titel heißen, der Masters of Light heißt. Man beachte, ne, das Detail. Und was uns halt quasi so ein bisschen spielerisch als solche darstellt, die dann im Auftrag des Masters unterwegs sind. Und da haben wir uns halt auch so ein paar Tätowierungen verpasst, weil uns die echt stechen zu lassen, das wäre ein bisschen aufwendig gewesen.
Aber sahen gut aus, muss man sagen. Also vielleicht...
Südamerika ist ja ein Straßenverkehr, das können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen. Das ist eine andere Dimension. Also da sind wir teilweise, haben wir Flüge genommen nach Sao Paulo. Da sind wir um 3 Uhr nachts gelandet in Sao Paulo und wussten dann auch tagsüber warum. Weil tagsüber kommt man nicht vorwärts. Das sind 7-spurige, also im Ganzen 14-spurige Autobahnen. Da steckt man einfach drin, da kommt man nicht raus. Und da sieht man auf jeden Fall ein bisschen was, wie man in den Ländern lebt so, oder wohnt, aber leider so überhaupt nichts. Das kann man aber auf jeden Fall erahnen, wo es sich lohnt, vielleicht nochmal privat auch hinzufliegen und sich das mal ein bisschen genauer anschaut, weil man hat ja dann auch Kontakte und wir sind da immer sehr, sehr offen und open-minded, wie man so schön sagt. Und sehen das immer auch immer im persönlichen Sinn. Also für uns ist das keine reine Businessreise, sondern wir schauen auch immer, dass wir den Kontakt zu den Leuten, die wir da kennenlernen, irgendwie ein bisschen aufrechterhalten.
Okay, ja, dann bin ich durch.
Gut.
Dann danke ich dir erstmal für die Zeit. Und ja, falls ich noch was vergessen habe zu fragen, kannst du es ja jetzt einfach mal so an die Fans richten.
Du, ich glaube, wir haben alles besprochen, soweit. Zumindest, was uns halt immer so am meisten am Herzen liegt, sind die Konzerte. Eine Albumproduktion ist natürlich immer schön, aber wir sehen das Touren, das ist immer so ein bisschen die Ernte, dass wir die Früchte irgendwie ein bisschen pflücken dürfen, den Leuten die Hände drücken. Und da hoffen wir natürlich, dass die Leute zahlreich erscheinen und dass sie uns gut dabei unterstützen. Wir geben auf jeden Fall alles.